Yes, dann folgen wir ihm mal, oder? Gehen wir doch mal hinterher, da wo Jesus unterwegs ist, da wollen wir auch sein. Wir sind mitten in dieser Predigt. Michael hat über einen Teil sehr lange gesprochen. Und zwar, ich sehe gerade nicht die Vorschau. Ah, muss ich auch nicht sehen. Gut, wundervoll. Diese drei Punkte. Adleraugen verlassen mich. Gut, habe ich es hier aufgeschrieben. Indem wir Folgendes machen. Im ersten Teil ging es darum, dass er gesagt hat, hey, wir wollen mit Jesus Zeit verbringen. Wenn wir vom Meister lernen wollen, dann müssen wir Zeit mit diesem Meister verbringen, weil sonst macht die ganze Geschichte nicht so viel Sinn. Warum ist es wichtig? Ganz einfach, die zwei folgenden Punkte ergeben sich daraus. Das eine ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wir merken, aha, er macht das so und so mache ich es dann auch. Der Michael hat erzählt von den Nachfolgern, von den Rabbinern, die Rabbi werden wollen, die gehen dem Meister hinterher und sie machen schlichtweg genau das Gleiche, was der Meister gemacht hat. Und irgendwann reden sie so wie er, irgendwann laufen sie so wie er, irgendwann gehen sie so auf die Toilette wie er, irgendwann essen sie so wie er, irgendwann mögen sie die Sachen wie er. Genau das ist das Ziel. Wir werden ähnlicher wie das Vorbild, was wir sehen. Also wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, verbringen wir Zeit mit ihm, damit wir ähnlicher werden wie er. Und der letzte Punkt, wir handeln dann auch so. Das ist das ganze Ziel der Geschichte. Michael hat in den ersten beiden Predigten viel über den ersten Teil erzählt. Und wir schauen uns in den nächsten zwei Predigten, diese und nächste Woche an, den mittleren Teil. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen so werden wie er. Könnte funktionieren, hat funktioniert. Wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, das bedeutet angleichen wollen, dann stellen wir relativ schnell fest, okay, ich bin noch nicht wie er. Das bedeutet, ich muss mich verändern. Eine Veränderung muss stattfinden, damit ich mich angleichen kann. Und diese Veränderung für die Leute, die langfristig denken, ist es eine sehr gute Nachricht. Das ist eine lebenslange Veränderung. Das ist ein Prozess, dauert sehr lange. Für diejenigen, die eher so Fastfood unterwegs sind, sorry Leute, ist ein lebenslanger Prozess, dauert sehr lange. Nämlich bis zum letzten Atemzug, den du und ich auf dieser Erde tun werden. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Und das hat auch seinen Grund. Wir gucken den Grund noch genauer an. Diese Geschichte, dieser Dreiklang, der soll unser Leben bestimmen. Wir folgen ihm, wir werden ähnlicher und irgendwann handeln wir wie er. Das ist das, was die ganze Geschichte bringen soll. Wenn wir uns vorstellen, dann ist es ähnlich so wie bei einem Lebenslauf. Ich bin gerade in der dritten Sek unterwegs, das heißt Lebenslauf ist ein ganz wichtiges, großes Thema. Dein Name, dein Alter, wo du hingehst, was du vorhast, deine Hobbys. Aber nur die, die auch wirklich sinnvoll sind für den Beruf. Sonst kommt's komisch. Chillen und zocken ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was fürs KV. Ich dachte, ich erwähne es mal. Hast du Haustiere, Goldfisch, ja, nein? Magst du gerne Pelz oder eher nicht so gerne? Das sind die Fragen, die wir im Lebenslauf haben und mit denen wir uns auch gegenseitig vorstellen. Wenn ich das erste Mal jemanden sehe, dann frage ich genau diese Dinge oder werde gefragt. Wie sieht das denn so aus? Für Gott ist es nicht so zentral, ob du einen Goldfisch hast oder nicht. Auch nicht, ob du eine Pollenallergie hast oder ob du gerne zockst. Er guckt nicht so genau, in welchem Umfeld du bist, welchen Berufswunsch du hast. Er guckt deutlich tiefer hinein. Er guckt in dein Herz. Und in dem Herz wird unser Charakter gebildet. Und die Charaktergeschichte braucht eben eine recht lange Zeit, bis sie so wird, wie Gott sie ähnlich ist. Liebevoll, freundlich, gütig, nahbar, nicht stolz, sondern demütig. All diese Dinge brauchen Zeit. Diese Charaktergeschichte braucht auch etwas länger, bis wir sie wirklich sehen. Also so als Kind sehen wir sie vielleicht noch nicht ganz so stark, aber so auf der anderen Seite der Medaille, nämlich im Altersheim, sieht man sie sehr gut. Ich war als Kind bin ich im Altersheim aufgewachsen. Und es gab einen Aufzug zu unserer Hausmeisterwohnung. Mein Papa war Hausmeister. Deswegen haben wir ganz oben gewohnt, hatten eine wunderschöne 7,5-Zimmer-Wohnung mit Dachterrasse. Und ich bin unten reingekommen, einen Empfang, habe die Ladies gegrüßt, bin in den Aufzug und nach oben gefahren. Und man hat relativ schnell gemerkt, wenn ein Senior mit reingekommen ist, ist er besser geworden in seinem Leben oder ist er bitter geworden in seinem Leben? Die Fahrt mit den Leuten zweiter Kategorie, die waren eher angespannt. Sie haben einen sehr skeptisch angeguckt. Na, der Rotzlöffel wieder. Na, gehst jetzt nach Hause. Und erste Kategorie war ganz anders. Die Fahrt, die hätte noch 100 Stunden weitergehen können. Wir haben uns über alles unterhalten. Die Omis und Opis haben sich erkundigt. Hey, wie geht's dir? Wo gehst du hin? Boah, du kannst schon das Einmaleins. Boah, cool. Boah, da bist du aber eine richtig große. Ja, konnte ich nicht so gut, aber das war nicht so wichtig. Sie haben einen mega gut gesehen und wollten unbedingt Zeit mit einem verbringen. Meiner kleinen Schwester musste man das nicht zweimal sagen. Die hat das Ganze noch wirklich perfektioniert. Sie wusste sehr genau, wer im Altersheim ein guter Opa und eine gute Oma war mit einem guten Charakter. Sie ging die nämlich immer besuchen und kriegte dann dort die Kekse von Lidl, dort die Kekse von Aldi und irgendwo da hinten gab es dann auch die richtig guten Schokobons. Die war echt der Knaller. Also wenn wir sie nicht gefunden haben, wussten wir, zweiter Stock hinten links bei Elsbeth. Könnte aber auch bei Alfred sein, im ersten Stock erstes Zimmer. Wir haben gewusst, sie ist gut aufgehoben. Sie braucht kein Abendessen mehr. Ja, meine Schwester ist in vielen Sachen sehr viel heraus. Meine Güte, sehr coole Geschichte. Wenn wir noch ein Stück weitergehen, nach dem Altersheim kommt oft leider die Abdankung. Wenn ich auf einer Abdankung bin, höre ich immer sehr genau hin, was sagen die Leute vorne? Welche Leute kommen? Wie viele Taschentücher werden tatsächlich verbraucht? Was redet man danach? Steht man noch zusammen? Geht man schnell weg? Ich war am Montag an einer Abdankung von der Mama meiner besten Freundin aus Deutschland. Und es war unglaublich tragisch schön. Es waren viele Leute da. Es wurden unglaublich viele Taschentücher verbraucht. Und diese Frau hat ein Hommage erzählt bekommen, also über diese Frau. Sie haben sogar die Enkel und die Töchter, die haben den Sarg sogar angemalt und gesagt, nein, wir wollen das künstlerische Gen, was unsere Omi hatte, das wollen wir zeigen. Es war unglaublich persönlich und unglaublich liebevoll. Und wenn man so zugehört hat, dachte man, botzdusig. Und ich durfte diese Frau kennen. Boah. Und diese Frau hat mich geprägt. Wow. Ich habe sie und ihren Mann wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre nicht mehr gesehen. Aber dem Papa war es unglaublich wichtig von meiner besten Freundin, dass ich noch was sage. Aber Doro, nix irgendwie, du weißt schon jetzt kein, nix Klassisches. Aber das bist du ja auch nicht. Aber nicht irgendwie, sag einfach was Nettes. Ja, okay, das schaffe ich. Und ich habe überlegt, wie sehr diese Frau mich begeistert und auch geprägt hat. Das hat mich selbst berührt. Ich hätte es nicht gedacht. Die ganze Kreativität, die ganze Fröhlichkeit in schwierigen Situationen. Sie war ihr Leben lang sehr krank. Die Liebe, die sie hatte für ihr ganzes Umfeld. Und alle wussten, wer sie war. Das begeistert mich. In der Bibel werden wir oft angehalten, schau dein Leben doch von hinten an. Was willst du, dass einmal über dich gesagt wird? Was willst du für ein Mensch sein, an dem man sich erinnert? Wer möchtest du sein? Besser als vorher, als gestern oder vorgestern? Oder nicht? Willst du bitter sein? Im Englischen heißt es better or bitter, deswegen ist es etwas einfacher im Dort, aber es lässt sich gut übertragen. Was für ein Mensch willst du werden? Mit Jesus haben wir in der Bibel jemanden, der unbedingt möchte, dass wir besser werden. Dass wir jeden Tag die bessere Version von uns werden als den Tag davor. Der sagt, ich helfe dir dabei. Du kannst besser werden, wenn du das möchtest. Also lass dich drauf ein, auf diesen Verbesserungsprozess. Gott bereitet mich immer sehr stark auf Predigten vor. Ich liebe Filme. Und tatsächlich habe ich einen gesehen, wo auch eine Beerdigung war. Ich habe gedacht, ja, Dad, also wir könnten auch über andere Filme gucken, aber gut. Und das fand ich unglaublich spannend. Das war eine Frau, die sagte, hey, ich habe mit meinem Mann, sie wird sterben, die ganze Beerdigung vorbesprochen und gesagt, das und das will ich passieren, diese Blumen will ich haben, diese Leute sollen was sagen. Was man halt so macht, wenn man weiß, dass man krank ist. Und sie hat dann festgestellt, bei dieser ganzen Vorbereitung, das will ich aber noch hören. Das will ich aber noch mitbekommen. Und hat die Abdankung schlichtweg vorgezogen, damit sie noch hört, was jeder Einzelne über sie sagt. Großartig. Leute, großartig. Und ihre Worte waren folgendes. Ich habe mir bei der ganzen Vorbereitung überlegt, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung an Ressourcen, Blumen und Worten, wenn ich sie gar nicht hören kann. Das stimmt. Also feiert, Leute, feiert unbedingt eure Trauerfeier vor. Hammer, Hammer. Sie hat gesagt, ich möchte mitbekommen und mithören und mich mitfreuen. Und hören, wie denkt ihr, bin ich? Meistens wissen es die anderen schneller, wer wir wirklich sind, sehen die Punkte. Man sagt, okay, wenn man stirbt, das letzte Hemd hat keine Taschen, nichts kommt mit. Keine Rolex, Jugend, tut mir leid, auch euer Handy wird hier bleiben müssen. Ihr werdet euren Computer nicht mitnehmen können und schon gar nicht euer Geld. Und ich habe gedacht, naja, das stimmt nicht ganz. Eine Sache nehmen wir mit. Eine Sache kommt mit. Und was denkt ihr, ist das? Das Herz. Alles, was wir erleben und alles, was uns passiert, alles, was uns gesagt wird, alles, was wir denken, alles, was wir tun, entspringt von unserem Herz. Die Bibel spricht vom Herzen als Charakterschule, als Charaktersitz. Wer wir sind, entscheidet sich dort. Und jetzt pass acht. Wenn alles, was uns passiert, alles, was Leute uns sagen, alles, was wir anderen sagen und alles, was wir denken, durch unser Herz durch muss, bräuchte es vielleicht da und dort mal eine Generalüberholung. Unser Herz kriegt 1:1 mit, was passiert. Da kannst du so viel schauspielern, wie du willst, das funktioniert nicht. Das Herz kriegt es mit. Und natürlich ist es wichtig, natürlich sagt uns die Bibel Folgendes. Mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz. Denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Egal auf was du achtest, egal was dir wichtig ist im Leben, Goldfisch oder nicht, darauf kommt's an. Achte auf dein Herz. Denn das Herz zeigt dir und wird dir zeigen, wie du dein Leben führst. Das ist mein Lieblingsvers. Den habe ich schon als Jugendliche gemalt, gezeichnet, gemacht und getan. Dieser Vers hat mich begleitet und geprägt. Mehr als alles andere, aber behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Bedeutet, es zeigt, wie du dein Leben führen wirst. Entweder dieses Herz wird geformt als ein Repräsentant von einem Gott, dessen Reich niemals vergeht, der Liebe in Person ist, der freundlich ist und der immer sein wird. Oder aber es wird geprägt von einer Welt, die vergänglich ist, die an vielen Ecken und Kanten kaputt ist und die Schwierigkeiten kennt. Entweder du bist Repräsentant von einem Reich und einem Gott der Liebe oder du bist es nicht. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt kein, ja gut, vielleicht könnte man, da ist die Bibel ziemlich klar. Entweder das eine oder das andere. Das Leben wird, oder das Herz wird geformt vom Leben selbst. von einem Gemisch aus Genen, was du gesehen hast in deiner Familie, was deine Vorfahren erlebt haben, von irgendwelchen Dingen, die in deinem Umfeld passieren. Es kommt darauf an, in welchem Kontinent du aufwächst. Diese Sachen prägen dich. Und die große, große, krasse Frage ist, lässt du dich nochmal umformen von diesem einen Gott der Liebe, der versprochen hat, wenn du sagst, ich darf in dein Leben kommen, dann mache ich ganze Sache mit dir und ich gehe mit dir und ich verändere dich zu einem wunderbaren Menschen und die Umstände, die werden dich nicht mehr prägen. Ich werde dich prägen, wenn du dich darauf einlässt. Stillstand, keine Option. Stillstand gibt es nicht bei Veränderungsprozessen. Und ob das Herz geformt wird, ja oder nein, keine Option. Es wird geformt in die eine oder andere Richtung. Das Einzige, was du entscheiden kannst, ist die eine oder andere Richtung. Wie entscheidest du dich? Das Buch, was wir lesen oder was wir gelesen haben für diese Predigtserie, hat ein wunderbarer amerikanischer Theologe geschrieben. Ich finde ihn ganz großartig. Und er hat Folgendes gesagt. Diese Umformung von Gott in unserem Herzen ist ein Prozess, durch den wir in Christus immer mehr zum Menschen der Liebe geformt werden. Wir gucken uns dieses Zitat mit ein paar Worten an. Genau das ist es, Prozess. Prozess bedeutet lang, nicht kurz. Prozess bedeutet, kannst ja oder nein sagen. Prozess bedeutet, da geht's um die Sache. Prozess bedeutet, ich muss morgen nicht schon alles wissen, was ich übermorgen wissen muss. Prozess bedeutet, jeden Tag neu, okay, ich bin da, ich bin parat. Was möchtest du? Prozess bedeutet nicht einmalig, okay Gott, ich verstehe, dass du ein Leben mit mir führen möchtest, ich sag ja dazu und das war's. Prozess bedeutet jeden Tag, Dad, was machen wir heute? Wo geht's heute hin? Wo steckst du in diesem Prozess, in deiner Herzensumformungsgeschichte? Ihr müsst es nicht laut sagen, alles gut. Überlege, wo stehst du in diesem Prozess drin? Bist du stecken geblieben in so vielen Fragen? Oder bist du in Treibsand geraten, voll der Selbstoptimierungsgeschichte? Oder bist du in Sturm geraten, weil andere so viel über dich erzählen und sagen und tun, was dich bedrückt? Wo steckst du? Und wo möchtest du hin? Prozess bedeutet auch, ich laufe auf dem Weg, ich falle hin. Und die entscheidende Frage ist, was tue ich als nächstes? Bleibe ich liegen oder stehe ich auf und sage, okay, ich bin gefallen, ich stehe wieder auf und gehe weiter. Prozess bedeutet, ich habe auf diesem Weg, den ich gehen will und auf dem Ziel, wo ich hingehen möchte, habe ich einen Fehler gemacht. Wie reagierst du darauf? Sagst du, shit happens? Oder sagst du, ich habe einen Fehler gemacht, entschuldige dich und gehst weiter. Prozess bedeutet, wir müssen noch nicht alles können. Es darf werden. Das ist der schönste Teil in der ganzen Geschichte, in Christus. Der Prozess wird nicht alleine von mir abhängig, ob es gut oder schlecht kommt. Ob ich ein Repräsentant werde von einem Gott der Liebe oder nicht. Wenn ich Ja zu diesem Gott sage und zu seinem Sohn, der sagt, ich bin für dich gestorben, ich werde später noch davon erzählen, ich bin da, ich will mit dir sein, dann ist das die gute Nachricht. In Christus oder auch durch ihn, mit ihm, niemals ohne, niemals abwesend, immer da. Er ist der, der den Prozess beobachtet, anschaut und durchträgt. Niemand anderes. Und das Letzte, ein Prozess, ist wie ein Projekt. Es hat immer ein Ziel. Es passiert nicht einfach. Hoppla, habe ich nicht gemerkt. Gott wird niemals sagen, hoppla, habe ich nie gemerkt. Ich wollte eigentlich, dass du ein bisschen anders wirst. Naja, jetzt, ja, ist dann halt so. Nein, Prozess hat ein Ziel. Und das Ziel von diesem Gott ist, Menschen der Liebe zu werden. Weil in der Bibel steht, Gott ist die Liebe selbst. Das, was du anschaust, wirst du. Wir sollen uns verändern in Menschen der Liebe. Die Menschen lieben. Nicht nur wir selber, sondern auch andere. Das ist das große Ziel der ganzen Veränderungsprozessgeschichte. Das Ziel ist Lieben. Lieben braucht Mut. Geht nie ohne. Und das ist gut so. Jetzt ist die große Frage, Doro, wie kommen wir denn jetzt da an? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Und jetzt? Wie geht das weiter? Die Sache ist die, es geht nicht darum, geistlich jetzt gesehen, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, gut, was kann ich als nächstes Jahr tun? Ja, ich kann es tun. Bob der Baumeister, I can do it. Nein. Es geht darum, vor Gott zu sein und zu sagen, okay, ich schaue auf mein Leben und sehe, ich krieg's nicht alleine hin. Aber ich habe eine Lösung und das bist du. Jesus, großer Gott. Und ich gebe dir die Erlaubnis, Veränderung in mir zu machen. Ich bin da und sage Ja zu dir im Ganzen. Und die Bibel hat einen Begriff, den sie davon sehr nutzt, ist nämlich das Zerbrochensein, zerbrochenen Geistes, zerbrochenen Herzens. Und das hört sich schon mal ein bisschen spooky an, weil man denkt so, okay, ist das jetzt ein Aufruf für Depressionen? Ist es jetzt ein Aufruf, einfach nicht mehr Ja, also nichts mehr zu sagen, sondern einfach zu ducken? Ist das, was bedeutet zerbrochen sein? Zerbrochen ist, ich würde sagen, in unserem Sprachgebrauch einfach kaputt. Man ist kaputt und nicht mehr zu gebrauchen. Davon spricht die Bibel nicht. Zerbrochen sein bedeutet genau das. Es bedeutet, ich habe verstanden, ich kann es nicht alleine. Und ich setze meine Hoffnung und auf all mein Wissen und Vertrauen und mein Glauben in den einen, der es kann, nämlich Jesus selbst. Zerbrochen bedeutet, ich kann nicht, aber du kannst alles. Durch mich, in mir, mit mir. Zerbrochenheit ist nicht das Endprodukt. Zerbrochenheit ist der Wendepunkt, zu dem zu werden, wie Jesus sagt, dass du werden wirst. Es ist in der Bibel gesehen ein positiver Begriff. Wendepunkt. Ab da kann was passieren. Wenn du an diesem Punkt noch nicht warst, wird es schwierig für dich werden, zu glauben, dass Gott dich wirklich lieb hat. Wenn du an diesem Wendepunkt noch nicht warst und das Gefühl hast, ich kann es noch ganz schön gut alleine. Ich weiß genau, wenn ich morgens um 6 aufstehe und eine Stunde stille Zeit mache und genau diese Worte bete, dann kommt genau das raus. Dann darf ich dir sagen, nein, das ist nicht geistlicher Prozess und auch nicht Wachstum. Es ist Stillstand. Es geht in eine andere Richtung weiter. Zerbruch fängt da an, wo ich merke, ich bin mit meinem Latein am Ende. Die mathematischen Formeln gehen nicht mehr auf. Ich verstehe nicht, was um mich herum passiert. Aber ich weiß, wo ich meinen Blick hinrichten kann, der alles versteht und alles weiß. Und das Spannende ist, in der Bibel wird beschrieben, dass dieser Gott unseren Zerbruch nicht ausnutzt und sagt, habe ich ja gesagt, jetzt gehst du mal darüber, bis du gelernt hast, mal richtig demütig zu sein und dann kommst du wieder. Oder der irgendwie noch ein bisschen reintritt in die Wunde. Nein. Gott nutzt das nie aus. Was macht Gott mit deinem Zerbruch? Er heilt ihn. Er kommt auf deine Stufe und sagt, ich bin da, ich halte dich. Ich bin mit dir, egal wo du hingehst. Dir tut es da weh, ich weiß, wie es nicht mehr wehtun kann. Du hast Angst, ich habe Frieden. Du hast Trauer, ich habe Freude. Ich bin da und begleite dich, immer. Ich weiß, an welchem Punkt das passieren wird. An welchem Punkt du bist. Ich bin da. Er schenkt Nähe. Er ist mit dabei. Zerbrochenheit wird auch ein Thema im Neuen Testament sehr stark beschrieben und es heißt nicht Selbstmitleid. Ich bin so traurig und ich bin ganz schlecht. Selbstmitleid sagt, ich bin wertlos, alles ist schrecklich und ich kann nichts. Das ist aber nicht Zerbruch, was die Bibel meint. Die Bibel meint nämlich einen zerbrochenen Geist, was um Gott kreist. Der Unterschied Selbstmitleid, ich kreise um mich. Zerbrochenen Geistes kreist um Gott. Das bedeutet, ich bin am Ende meiner Kraft, aber Gott ist treu. Ich sehe den Weg nicht, wo es hingeht, aber ich weiß, es gibt einen, der kann navigieren. Ich verstehe gerade nicht genau, was um mich herum passiert, aber ich weiß, der eine, der mich sieht und der mich liebt, der weiß es. Es kommt gut. Er bringt Hoffnung und ebnet den Weg für die Heilung. Das, was kommt. Und dieses Wissen führt in den allermeisten Fällen, später oder früher, zu einem Gefühl von Freiheit. Ich muss nicht mehr alles wissen, können und tun. Denn er tut es durch mich. Ich bin da und sage, Dad, was möchtest du, was ich heute mache? Ich muss es mir nicht selbst überlegen oder denken. Ein anderer Theologe, den ich wahnsinnig cool finde, sagt Folgendes. Geistliches Wachstum ist die langsamste aller menschlicher Bewegung. Tja, ihr Lieben, das stimmt leider. Geistliches Wachstum ist nicht so. Und auch wenn Michael und ich uns das ganz stark wünschen würden, nach dieser Predigtserie, wisst ihr alle, was ihr tun müsst. Nein. Es ist ein kleiner Anstoß in eine Richtung, wo Gott möchte, dass du hingehst. Es ist vielleicht ein Reminder, bestenfalls ein Wow-Effekt. Aber es ist nicht die Antwort auf alle deine Fragen und alles, was da sein wird. Dieser lebenslange Prozess dauert etwas länger. Und das ist gut so. Und hier wird angeklungen an das Bild, was Jesus benutzt. Hey, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann seid ihr wie ein Weinstock. Oder das Senfkorn, was wachsen wird. Und wir wissen alle, wachsen in der Natur, das geht nicht von heute auf morgen. Wir können nicht an der Pflanze ein bisschen ziehen, dass da mehr Tomate rauskommt. Wir können auch nicht gucken, so jetzt go, 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 anfeuern funktioniert auch nicht wahnsinnig gut. Das ist von heute auf morgen passiert. Es ist Prozess. Und genau das sagt es. Es ist Prozess. Ein lebenslanges Lernen. Das lebenslange Lernen von Herz und dem Charakter. Und wie können wir lernen? Immer durch Beziehung. Nie einfach so. Immer durch Beziehung in ihm, an ihm, um ihn. Wo steckst du also auf deiner Reise deines Herzensumformungsprozesses? Es gibt kein besser oder schlechter. Es gibt kein Zurück, es gibt das Vorne und das ist gut so. Jeden Tag neu. Keine geistige Übung wird dich mit deinem Charakter verändern. Alles, was du tust, was nicht aus der Verbindung mit diesem Gott passiert, wird funktionieren. Aber das Sagen, Herr, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich möchte dahin, wo du sagst, dass ich sein soll, wird weiterhelfen. Wenn du das möchtest, sagst wieder neu, Dad, ich wünsche mir Veränderung, dann bete ich für dich. Genau jetzt, hier und heute. Gott, du siehst mein Herz. Und dass ich noch nicht da bin, wo ich eigentlich sein möchte. Aber ich weiß, wenn ich meine Augen auf dich richte, kommt's gut. Ich weiß, wenn ich meine Augen auf dich richte, kommt's gut, weil ich um dich kreise. Du bist die Lösung. Du hast Lösung. Andere, als die ich selber mir geben würde. Aber du hast versprochen, bei mir zu sein, mitzugehen, mein Herz umzugestalten, umzuformen. Mehr und mehr zu der Person, die du selbst auch bist. eine Person der Liebe. Ich danke dir, dass du alles nutzt, was in meinem Leben passiert ist, passiert und passieren wird. Alles nutzt du zu dem einen großen Ziel. Ich danke dir für deine Liebe zu mir und meinem Umfeld und dein Ja, was unumstößlich dasteht, wie ein Leuchtfeuer in der Nacht. Dein Ja zu mir bleibt, felsenfest. Mach mich mehr zu dem, wie du mich schon siehst.